Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im sächsischen Heidenau sind an diesem Wochenende nun doch Demonstrationen erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht hat heute das Versammlungsverbot für den Ort aufgehoben. Das Landratsamt hatte das Verbot ausgesprochen, weil es befürchtete, dass die Polizei nicht die nötige Sicherheit garantieren könne. Vor einer Woche hatten Rechtsextreme vor einem Flüchtlingsheim in Heidenau randaliert und zahlreiche Polizisten verletzt. Die Karlsruher Richter befanden nun, das Versammlungsrecht müsse bei einem so intensiv diskutierten Thema wie der Flüchtlingsfrage durchgesetzt werden.
Das Willkommensfest für Flüchtlinge fand statt gestern in Heidenau. Ähnliche oder andere Versammlungen sollten aber verboten sein. Das Argument der Behörden, ein polizeilicher Notstand. Bei möglichen Ausschreitungen könne die Polizei keine Sicherheit garantieren. Doch das Bundesverfassungsgericht setzte das pauschale Versammlungsverbot heute außer Kraft. Der Ort Heidenau habe für die intensive Diskussion rund ums Thema Flüchtlinge inzwischen eine besondere Bedeutung. Und wörtlich heißt es dann, das für viele Bürgerinnen und Bürger von Erwerbstätigkeit freie Wochenende ist oftmals die einzige Möglichkeit, sich am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung durch ein Sich-Versammeln zu beteiligen und im Wortsinne Stellung zu beziehen. Nach dem Grundgesetz dürften die Bürger im Prinzip selbst entscheiden, wann und wo sie an einer Versammlung teilnehmen wollen. Einen polizeilichen Notstand sahen die Karlsruher Richter nicht und verweisen darauf, dass man Verstärkung aus anderen Bundesländern oder vom Bund anfordern könne. Nach dem juristischen Hin und Her schafft Karlsruhe nun Klarheit beim pauschalen Versammlungsverbot und bleibt bei seiner Linie, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit sehr hoch zu halten. Das Argument eines polizeilichen Notstandes wird die Justiz den Behörden nur in seltenen Fällen durchgehen lassen. Demonstrationen in Heidenau sind also erlaubt. Klar ist aber auch, sollte es dabei zu Gewalt oder volksverhetzenden Äußerungen kommen, darf und muss die Polizei in jedem Einzelfall einschreiten.
Weitere Hintergründe zum Karlsruher Urteil und zu den Vorgängen in Heidenau finden Sie auch auf tagesschau.de. In mehreren deutschen Städten sind heute Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für Flüchtlinge zu demonstrieren. In Rosenheim, Goslar und Fürth forderten sie, rechtsextremen Gruppen keine Spielräume zu geben. In Dresden zogen mehrere Tausend durch die Stadt unter dem Motto Schutz für Geflüchtete statt Verständnis für Rassisten.
Rund 3000 Demonstranten aus ganz Deutschland sind heute in Dresden für den Schutz von Flüchtlingen und gegen die Asylpolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Der Protest richte sich auch gegen die politisch Verantwortlichen, die die Ausschreitungen von Rechtsradikalen und Rassisten in der Stadt Heidenau zugelassen hätten, so wörtlich ein Sprecher des Bündnisses Dresden Nazifrei. In der an Dresden angrenzenden Kleinstadt war es vor einer Woche zu Ausschreitungen vor einer Asylbewerberunterkunft gekommen. Auch im bayerischen Fürth protestierten heute rund 1.100 Menschen gegen eine Versammlung der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg.
Wir freuen uns, dass so viele tausend Menschen heute trotz mörderischer Hitze auf der Straße sind und ein ganz kraftvolles Signal aussenden, dass die Fürther Stadtgesellschaft offen ist, weltoffen, und dass Nazis und Verblendete in der Stadt nicht den Hauch einer Chance haben.
Die rund 80 Rechtsextremen hatten zunächst eine Demonstration direkt vor einem ehemaligen Möbelhaus geplant. Dort sind derzeit rund 500 Asylbewerber untergebracht. Polizei und Stadt hatten dies jedoch per Beschluss verboten und die Route verlegt.
Der Bund der Vertriebenen hat bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin an das Leid vieler Deutscher erinnert, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben. Gleichzeitig rief der Vorsitzende der Organisation zu mehr Solidarität mit heutigen Flüchtlingen auf. Diese hätten es noch schwerer als viele vertriebene Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie oft die Sprache ihres Aufnahmelandes nicht beherrschten.
In Berlin wird diskutiert, wie den vielen tausenden Flüchtlingen schneller und unbürokratischer geholfen werden kann. Bundesfamilienministerin Schwesig kündigte an, weitere Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Sie sagte der Nordwestzeitung, Sprache, Schule, Ausbildung, das sei der richtige Weg. Außerdem würdigten Politiker den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer. Die SPD hatte für heute Parteimitglieder, die sich privat engagieren, nach Berlin eingeladen.
Sie passen kaum auf die Terrasse des Reichstages. Hunderte ehrenamtliche Flüchtlingshelfer hat die SPD nach Berlin geladen. Als Symbol für das freundliche Deutschland versteht Parteichef Gabriel das. Mehr privates Engagement sei nötig.
Wir sind der Überzeugung, dass wir den Bundesfreiwilligendienst mit 5000 zusätzlichen jungen Freiwilligen aufstocken können. Wir haben ja viel mehr junge Leute, die im Freiwilligendienst engagiert sein wollen, als wir Plätze da haben. Und natürlich gibt es viele Dinge in den Städten und Gemeinden, die Comundo dann leisten können, wenn der Bund ihnen die Kosten der Flüchtlingsunterbringung abnimmt.
Vieles, was Flüchtlinge brauchen, könnte durch den für den Staat kostengünstigen Freiwilligendienst geleistet werden. Da stimmt auch der Koalitionspartner zu.
Man kann als Jüngerer oder Älterer etwa Flüchtlingen Deutsch unterrichten. Und auf diese Art kann man Gutes tun. Und ein bisschen Taschengeld gibt es dazu auch.
Die Spendenbereitschaft vieler Deutscher ist enorm. Damit all das aber auch bei den Flüchtlingen ankommt, engagieren sich längst viele Freiwillige bis zur Erschöpfung. Sortieren, packen, verteilen, organisiert meist über soziale Medien. Bei aller Würdigung, dieses Engagement habe Grenzen, mahnt die Opposition.
Wir dürfen nicht vergessen, die Ehrenamtlichen können nicht die Verfahren beschleunigen. Die Ehrenamtlichen können nicht dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in Europa fair verteilt werden. Alles das muss Berlin leisten und da muss Berlin dringend mehr tun.
Es gibt viele Forderungen. Mehr Geld vom Bund etwa, bessere Koordinierung oder schnellere Abschiebungen. Über die Unionsposition in der Flüchtlingspolitik könnten die Spitzen von CDU und CSU sich bereits morgen Abend in Berlin abstimmen. So verlautet es aus Regierungskreisen.
Wenn Sie für Flüchtlinge in Deutschland spenden möchten, können Sie dies tun unter Stichwort ARD Hilfe für Flüchtlinge, Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder im Internet unter www.spendenkonto-nothilfe.de. Für viele Flüchtlinge ist Ungarn eines der Transitländer auf dem Weg nach Nord- oder Westeuropa. Einige Bahnhöfe in der Hauptstadt Budapest haben sich in provisorische Lager verwandelt. Viele Menschen harren dort aus, etwa um auf Familienangehörige zu warten oder auf eine Gelegenheit zur Weiterreise. Im Zusammenhang mit der Flüchtlingstragödie im benachbarten Österreich nahmen die ungarischen Behörden heute 4 mutmaßliche Schlepper in Untersuchungshaft.
Sie sollen mitverantwortlich sein für den Tod von 71 Flüchtlingen. 4 Männer zwischen 20 und 40 Jahren, einer aus Afghanistan, 3 aus Bulgarien. Der Haftrichter in Kecskemét hat heute eine vorerst einmonatige Untersuchungshaft verhängt, wegen eines außergewöhnlich schweren Verbrechens. Zu den Hintergründen gab es nur wenig Informationen. Der LKW ist hier gestartet, hat die Migranten an der südlichen Grenze abgeholt und sie dann nach Österreich gebracht. Ich bin nicht berechtigt, Ihnen genaue Details über die Route zu nennen. Der Ostbahnhof in Budapest, in einer Transitzone sitzen hier mehrere hundert Flüchtlinge fest, unter katastrophalen Zuständen. Die Stadt stellt fließendes Wasser, ansonsten kommt Hilfe nur von Privatpersonen oder Hilfsorganisationen. Attila Sabo zum Beispiel erklärt, wie sich Flüchtlinge registrieren lassen können. Das Problem, die nächste offizielle Aufnahmeeinrichtung ist 60 Kilometer entfernt von hier. Man drückt ihnen einfach Freitickets in die Hand für Züge, die sie dorthin bringen können. Aber keiner sagt ihnen, wo und wann genau. Also hängen sie hier fest. Es gibt einfach keine Informationen. Der Bereich um den Bahnhof ist längst zum Treffpunkt zwischen Schleusern und Flüchtlingen geworden. Wo und wie man an die illegalen Transporte kommt, hat sich unter den Flüchtlingen längst herumgesprochen.
Das LKW-Drama mit 71 toten Flüchtlingen beschäftigt die Menschen hier. Manche bangen gar um Verwandte oder Freunde. Und alle hier haben Angst davor, mit illegalen Mitteln weiterzureisen. Doch für die Flüchtlinge, die hier festsitzen, sind die Schleuser die einfachste, schnellste und oft auch einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen.
Eine Woche nach dem vereitelten Anschlag in einem Thalys-Schnellzug haben die Innen- und Verkehrsminister von 9 europäischen Ländern über schärfere Kontrollen an Bahnhöfen und in Zügen beraten. Die deutschen Minister de Maizière und Dobrindt sprachen sich bei der Konferenz in Paris gegen flächendeckende Personen- und Gepäckkontrollen wie im Flugverkehr aus. Am 21. August war ein Bewaffneter im Thalys von Amsterdam nach Paris von Passagieren überwältigt worden.
Fast ein bisschen verwunschen wirkt der historische Bahnhof von Nizza, so wie von einst. Doch innen ist er vollgepackt mit moderner Überwachungstechnik. Videokameras erfassen jeden Winkel unten auf den Gleisen und auch in den Zugabteilen. Und oben im Kontrollraum arbeiten die Sicherheitskräfte seit dem vereitelten Anschlag rund um die Uhr. Wir können hier überwachen, wo sich jede Bahn gerade befindet. Und wir haben die Möglichkeit, per Kamera in jedes Bahnabteil zu schauen. Auch in den anderen großen Bahnhöfen Frankreichs patrouillieren nun spürbar mehr Polizisten, wie hier am Gare du Nord in Paris. Doch welche Maßnahmen im Bahnverkehr könnten für zusätzliche Sicherheit sorgen? Frankreichs Innenminister Cazeneuve diskutierte darüber mit den Innen- und Verkehrsministern der Staaten, die Zugverbindungen nach Frankreich haben, und mit EU-Vertretern. So wurde über mehr Kontrollen, die Einführung von namentlichen Tickets und multinationale Patrouillen gesprochen. Ich halte es für unverzichtbar, auf bestimmten Bahnstrecken koordinierte Kontrollen einzurichten. Doch jede neue Sicherheitsmaßnahme auf den Bahnhöfen wäre nicht nur teuer, sie ginge auch auf Kosten der Freiheit.
Wir können und wollen auch nicht eine vollständige, flächendeckende Personen- oder Gepäckkontrolle in den Zügen in Deutschland oder in Europa.
Heute wurde erst einmal nur beraten. Beschlüsse fassten die Minister noch nicht.
Knapp zwei Wochen nach dem Bombenanschlag in Bangkok hat die thailändische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. In der Wohnung des Mannes seien gefälschte Pässe und Material zum Bombenbau sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Anschlag waren am 17. August 20 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Die Polizei geht bei der Tat inzwischen nicht mehr von einem terroristischen, sondern von einem persönlichen Motiv aus.
Während eines Wirbelsturms auf der Karibikinsel Dominica sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Viele Einwohner des kleinen Inselstaates werden noch vermisst. Hunderte Häuser, Straßen und Brücken wurden zerstört. Inzwischen hat sich der Sturm abgeschwächt und zieht nach Norden, Richtung US-Küste.
In der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 am dritten Spieltag seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Martin Schmidt gewann 3:0 gegen Hannover 96.
Mit Sonderapplaus. Bei Mainz heute vorzeitig ausgewechselt Yoshinori Muto, der Spieler des Spiels heute gegen Hannover, in dem die Mainzer in Rot-Weiß von Anfang an die Chefrolle übernahmen. Nach einer Viertelstunde Muto mit der Führung, vor der Saison aus Tokio geholt, heute sein erstes Bundesligator. Mainz ließ sich auch danach nicht weiter stören von Hannover. Die 29. Minute, das 2:0, wieder Muto, der 23-Jährige, der in seiner Heimat als größtes Talent Japans bezeichnet wird. Hannovers von Michael Fronzek neu zusammengestellte Mannschaft dagegen auch in der zweiten Hälfte völlig durcheinander. Verteidiger Marcelo bedient perfekt den Gegner, schenkt Yunus Malli die Chance, die der sich nicht entgehen lässt. Hannover erschreckend schwach. 3:0 gewinnt Mainz, der zweite Sieg in Folge. Im Mittelpunkt dabei heute der neue Frontmann Yoshinori Muto.
Gesprächsbedarf allenthalben gibt es in Stuttgart. Der Fehlstart für Alex Zornigers VfB ist mit der dritten Niederlage im dritten Spiel perfekt. Dabei war Stuttgart in Weiß trotz des frühen Rückstands durch ein Eigentor von Adam Lujek nach 11 Minuten in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Seferovic stand knapp im Abseits, der Treffer zählte dennoch. Genau wie die Davis Ausgleichstor, ebenfalls aus Abseitsposition erzielt nach toller Vorarbeit von Serredier. Eine halbe Stunde war gespielt. 3 Minuten vor der Pause, schneller Konter über Castaños, der mit seinem ersten Bundesligator zur 2:1 Pausenführung der Eintracht trifft. Nach dem Wechsel blieb die Partie offen, bis Stuttgarts Torhüter Titon Castaños im Strafraum vor den Beinen holt. Rot für Titon, Stuttgart in Unterzahl, Elfmeter für Frankfurt. Haris Seferovic entschied die Partie mit dem 3:1 nach 69 Minuten. In Überzahl dominierte Frankfurt die Schlussphase und erhöhte sogar noch durch den Niederländer Castaños auf 4:1. Ein letztlich verdienter Auswärtssieg der Frankfurter Eintracht gegen am Ende rat- und kraftlose Stuttgarter.
Die weiteren Ergebnisse: Augsburg-Ingolstadt 0:1, Köln-Hamburg 2:1, Darmstadt-Hoffenheim 0:0. Im Spiel München gegen Leverkusen steht es kurz vor dem Ende 3:0. Bereits gestern besiegte Wolfsburg Schalke mit 3:0. Morgen trifft dann noch Dortmund auf Berlin und Bremen empfängt Mönchengladbach. Die Tabelle: Wolfsburg Spitzenreiter vor den punktgleichen Kölnern. Einen Zähler Rückstand haben Dortmund, München, Mainz, Leverkusen und Ingolstadt. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke vor Darmstadt und Hamburg. Noch ohne Punktgewinn Mönchengladbach und Stuttgart.
Rico Freimuth hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking Bronze im Zehnkampf gewonnen. Beim abschließenden 1500-Meter-Lauf hielt er seinen Rückstand klein genug, um Rang 3 im Gesamtklassement zu verteidigen.
Ich meine, ich wiege 95 Kilo, mir fällt das wirklich schwer. Und ja, ich habe es mir damit bewiesen und ich bin einfach nur mega happy.
Beim Diskuswerfen war Freimuth mit 50,17 Metern der Beste im gesamten Feld. Beim Stabhochsprung kämpfte er sich nach Problemen zurück und legte so die Grundlage für eine neue persönliche Bestleistung. Kai Kazmirek wird am Ende Sechster, Michael Schrader Siebter. Und der neue Weltmeister Ashton Eaton verbessert seinen eigenen Weltrekord auf 9.045 Punkte.
Die Lottozahlen 8, 12, 16, 23, 28, 44, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 30. August.
Der Sonntag verläuft unter Hochdruckeinfluss überwiegend sonnig und heiß, aber in der neuen Woche bereiten Atlantiktiefs dem Sommerwetter ein Ende. Heute Nacht gibt's im Norden und Nordwesten Wolken, die später stellenweise kräftige Schauer und Gewitter bringen, sonst verbreitet klar. Vor allem in der Landesmitte bildet sich gebietsweise Nebel. Am Tag vielerorts sonnig, im Norden und Nordwesten weiterhin Wolken mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern. Heute Nacht 11 Grad im Norden bis 21 im Südwesten. Dort morgen bis 35, an der See 22 bis 25 Grad. Am Montag in der Südosthälfte noch sonnig und heiß, im Norden und Westen gebietsweise Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial, die am Dienstag den Süden erreichen, am Mittwoch unbeständig und deutlich kühler.
Um 23.30 Uhr begrüßt sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Endstation Bahnhof, die verzweifelte Lage der Flüchtlinge in Ungarn und Rock gegen Rechts, der Auftritt der Toten Hosen beim Festival in Jamel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.